Ladies and gentlemen, this is Blöden Aventurien.
Hallo, hier ist Michi. Ich stelle euch heute meinen neuen Charakter vor für die Gesindeltruppe, die von Simon gemeistert wird. Und ich nutze die Gelegenheit, um daraus ein kleines Tutorial zu machen. Wie erstellt man eigentlich einen DSA 4.1 Charakter? Zumal das doch halbwegs komplex ist und jeder da sein eigenes System hat. Ich bin gespannt, wie die anderen es nachher machen werden, aber jetzt kommt erstmal meine Variante. Ja, also ich habe ja im Podcast gesagt, ich werde diesen Boronweinabhängigen Tischler, Lehrling, Gesellen erstellen und das habe ich auch getan. Und es ist am Ende ein Utulu geworden, was ich persönlich sehr freut. Und dann steigen wir doch einmal in die Erstellung ein. Also es startet eigentlich alles mit Wege der Helden und ihr startet, genau wie ich jetzt auch, mit 110 Generierungspunkten. Und das erste, worauf man sich dann einigen muss, ist die Rasse. Ich wollte einen Menschen haben und da wir gesagt haben, die Person kommt aus dem Süden, also Richtung Al-Anfa, Brabak, so die Kante, hätte es jetzt ein Tulamide sein können, aber halt auch ein Utulu. Und warum nicht die Gelegenheit nutzen? Und wenn ich dann in Wege der Helden nachgucke, kriege ich eine ganze Menge an beschreibenden Details. Unter anderem habe ich da schon eine Inspiration bekommen für den Namen. Der Gutste soll Cinto heißen. Das ist der Fluss, an dem viele der Utulus leben. Ich bekomme Informationen darüber, wie ich das Aussehen gestalten kann. Das kann man würfeln oder das kann man sich auch aussuchen. Also mein Charakter hat jetzt Ebenholz, schwarze Haut und schwarze gekräuselte Haare, dunkelbraune Augen, ist einen Schritt 95 groß und wiegt 85 Stein. Und dann bin ich genau in den Vorgaben, die das Wege der Helden vorgibt. Und einen Utulu zu erstellen, kostet mich 9 Generierungspunkte, das heißt von den 110, die ich am Anfang immer habe. Als Standardwert wäre ich jetzt virtuell noch auf 101. Außerdem kriege ich dadurch auch noch schon einiges mitgeliefert, was geeignete Vor- und Nachteile sind, Sonderfertigkeiten, bestimmte Talente, die schon ein Plus bekommen. Da will ich eigentlich gleich erst im Detail drauf eingehen, aber die erste Stütze des Ganzen ist die Rasse. Und unter anderem bekommt man bei der Rasse auch mitgeliefert, welche Kulturen überhaupt üblich sind und welche Kulturen möglich sind. Ergibt also Sinn, sich dann als nächstes die Kultur anzuschauen. Und eine von denen war Südaventurien. Das war ja auch das, was ich mir vorher gewünscht hatte. Und ich habe mich dann für die Variante Stadtstaat Al-Anfa entschieden. Warum das so ist, weil der Gute ja Boronwein abhängig ist. Und es wird ein wenig schwierig, den zu besorgen. In Al-Anfa ist der Al-Anfaner Ritus der Boron-Kirche, die das für ihre Rituale verwenden. Und so ist er da eventuell schon mal mit in Kontakt gekommen. Deshalb die Wahl für Al-Anfa. Es hätte auch Brabak sein können beispielsweise. Das war so mein ursprünglicher Gedanke. Das Ganze kostet mich dann 4 Generierungspunkte. Also wer mitrechnet, wir sind dann bei 97 jetzt. Und auch da gibt es wieder diverse Punkte, die sich daraus automatisch ergeben, was Vorteile, Nachteile, Sonderfertigkeiten, Talente und so weiter und so fort angeht. Ja, dritte Säule der Erschaffung. Und auch da kriegt man jetzt schon Hinweise, was denn überhaupt möglich sein soll mit der Kultur Südaventurien. Also manchmal ist es sehr eingeschränkt. In dem Fall durfte ich eigentlich alles machen, außer ihn zum Beispiel zu einem Ritter oder einem Stammeskrieger machen, was da nicht so gut gepasst hätte. Aber ich wusste ja schon, dass er Handwerker oder noch spezieller Tischler werden soll. Dementsprechend hatte ich da gar nicht so viel zur Auswahl. Aber in Wege der Helden nimmt die Professionssektion auf jeden Fall den größten Teil ein. Da kann man sich auch wirklich austoben und genau das nehmen, was man möchte. Der Tischler kostet jetzt nur einen Generierungspunkt. Das ist ziemlich günstig, aber nicht schlecht. Weil dann können wir diese Generierungspunkte nachher in andere Projekte stecken und das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also wenn wir diese drei gewählt haben, haben wir zumindest schon mal ein grobes Bild, was vielleicht so auf 100, 200 Personen zutreffen würde. Utulo Tischler aus dem Süden Aventuriens. Und jetzt geht es halt darum, den Charakter noch so ein bisschen einzigartiger zu gestalten. Ich habe mir dann die Eigenschaften angeguckt und bei den Eigenschaften ist es so, von den Generierungspunkten darf ich maximal 100 auf Eigenschaften verteilen. Und es ergibt auch immer Sinn, das Maximum auszureizen, weil Eigenschaften später zu steigern, weiß jeder, der schon mal DSA 4 gespielt hat, kostet unendlich viel. Und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, okay, er will jetzt 100 in Eigenschaften ausgeben und er hat aber schon über 10 in Generierungspunkten für Rasse, Kultur und Profession ausgegeben. Wie funktioniert das denn? Ja, dafür nehmen wir uns dann Nachteile und schlechte Eigenschaften, um das Ganze noch ein bisschen aufzupolstern. Aber das schiebe ich erstmal hinter die Eigenschaften. Meine Rasse, Utudu, gibt mir plus 1 auf Gewandtheit und plus 1 auf Konstitution. Das heißt, einerseits habe ich da generell schon mal einen Startwert von einem mehr und muss auch mindestens 9 darauf verteilen. Bei allen anderen sind es mindestens 8. Kann aber dann auch bis auf 15 hochgehen. Und das habe ich bei der Konstitution dann auch getan. Also da habe ich eine Konstitution von 15. Kostet mich dann 14 Generierungspunkte, weil ich ein Geschenk bekommen habe durch die Rasse. Und bei den anderen ist es genau das, was es ist. Also zum Beispiel Fingerfertigkeit habe ich auf 13 gesetzt, kostet mich dann auch 13 Generierungspunkte. Hier war die Voraussetzung, dass ich mindestens 11 haben muss, weil ich ja einen Handwerker spiele. Genau wie bei der Intuition, da habe ich es auf 14 hochgesetzt. Und auch da war die Voraussetzung mindestens 11 durch Tischler. Dann stellt sich das am Ende so dar: Mut 13, Klugheit 12, Intuition 14, Charisma 10, Fingerfertigkeit 13, Gewandtheit 11, Konstitution 15 und Körperkraft 14. Ich habe die Konstitution deshalb so hochgesetzt, weil wir ja im Abenteuer gesagt hatten, die meisten normalen Menschen wären an der Menge Boronwein, die der gute Chinto in sich reingezogen hat, schon gestorben. Das heißt, der muss schon eine herausragende, ja, Physis haben, damit er das überhaupt überlebt. Gut, also das sind meine 100 Punkte. Ich bin ganz zufrieden damit. Im Gegensatz zu Philin, den ich sonst immer spiele, ist der hier weniger charmant, dafür aber überaus kräftig. Hat viele Lebenspunkte und wird vielleicht sowas wie das Rückgrat der Truppe sein. Aber das wird sich erst mit der Zeit herausstellen. Dann mal zu den Vor- und Nachteilen. Also durch die Boron-Weinsucht, die ja vorausgesetzt war für den Charakter, bekomme ich schon mal 24 Generierungspunkte zurück. Also da sind wir dann schon wieder im Plusbereich. Ist allerdings auch ziemlich krass und wahrscheinlich wird er daran relativ schnell sterben, aber ich tue mein Bestes, dass er es nicht tut. Dann ist er ja quasi von seinem Handwerksmeister vor die Tür gesetzt worden und das ohne irgendwelches Hab und Gut und die Ausbildung der Gilde ist jetzt nicht wie heutzutage, sondern die lassen sich das bezahlen. Das heißt, er steht mit 500 Dukaten bei der Gilde in der Schuld und außerdem noch bei diversen Dealern in Havena mit 100 Dukaten für den Boron-Wein, den er sich dann ja auch nicht mehr leisten konnte, aber immer noch abhängig davon war. Das gibt auch 6 Generierungspunkte, weil wir insgesamt 600 Dukaten Schulden haben. Muss mal gucken, ob sie mich damit überhaupt aus der Stadt rauslassen, aber dafür hat man ja die aventurische Abenteuerrittergesellschaft, die werden ja schon irgendwas deichseln. Insgesamt darf ich maximal 50 Generierungspunkte für Nachteile sammeln und davon maximal 30 in schlechten Eigenschaften. Also Boronwein und Schulden haben mir schon mal 30 Generierungspunkte gegeben. Und dann kommen jetzt die schlechten Eigenschaften. Aberglaube wurde empfohlen, sowohl für Handwerker als auch für Utulus. Ist ja eigentlich ganz typisch. Außerdem stand da, dass man nicht sowas wie Feenfreund oder Koboldfreund oder ähnliches sein darf oder viel Magieresistenz. Es bietet sich also förmlich an zu sagen, der Aberglaube auf 7, 7 deshalb, weil dann triggert es so ungefähr in jedem dritten Fall, das ist ganz nett, dann muss man nicht immer abergläubisch sein, aber es tritt trotzdem häufig genug auf. Und alles, was so mit Feen, Kobolden oder anderen magisch zaubernden Wesen zu tun hat, ist dem guten Shinto höchst suspekt. Und so werde ich das dann auch spielen. Außerdem kann man sich sicherlich vorstellen, dass jemand, der regelmäßig Hardcore Drogen konsumiert, eventuell emotional nicht so ganz ausgeglichen ist. Das versuche ich mit Jähzorn 8 darzustellen, das heißt, wenn er sich irgendwie falsch angepackt fühlt oder in der Argumentation keine Argumente mehr hat, dann kann es auch sein, dass er mal ein bisschen laut und unfreundlich wird. Und dieser Jähzorn 8 gibt mir weitere 12 Punkte, dann habe ich 49 Punkte in Nachteilen und kann mir dafür viele schöne Dinge bei den Vorteilen aussuchen. Da gibt es ja auch unendliche Listen, was man alles tun kann. Ja, und was habe ich dann ausgewählt? Eine Begabung für Holzbearbeitung, sicherlich sinnvoll, weil der Handwerksmeister ja davon gesprochen hatte, dass er eigentlich ein sehr vielversprechender Tischlergeselle war, bevor er angefangen hat, sich die Drogen reinzuziehen. Außerdem wurde auch empfohlen, dass man bei Utulus häufig ein gut ausgeprägtes Rhythmusgefühl findet und das fand ich eigentlich ganz nett und dementsprechend habe ich ihm eine Begabung auf Tanzen gegeben und mal gucken, was man da so drauf machen kann. Also, Jinto wird auf jeden Fall gut abdancen und ja, wenn er gut drauf ist und gerade einen Schuss bekommen hat, dann ist er sicherlich der Mittelpunkt der Party, auch mit nicht so hohem Charisma. Ja, was man geschenkt bekommt für die Rasse ist eine Hitzeresistenz. Und eine soziale Anpassungsfähigkeit, was auch wieder mit dem Tanzen ganz gut funktionieren wird. Also der kommt schon zurecht, denke ich. Er hat ja jetzt auch eine Zeit lang, nachdem er rausgeschmissen wurde, auf der Straße gelebt. Da kommt einem so eine soziale Anpassungsfähigkeit bestimmt auch zugute. Und was habe ich dann gemacht? Im Prinzip Dinge, die dazu passen. Ich hab ihm ausdauernd 3 gegeben für zusätzliche 6 Ausdauerpunkte. Das heißt auch, dass irgendwie alle Erschöpfungsproben und ähnliches an ihm ganz gut abprallen. Also der Mann ist eine Maschine. So viel Ausdauer wie nur geht. Ich weiß, Ausdauer wird jetzt nicht so oft benutzt, aber ich versuche eh immer meine Charaktere eigentlich eher inhaltlich stimmig zu bauen als maximiert auf Power. Dann hat er eine Resistenz gegen alchemische Gifte. Was einerseits ganz gut passt, weil die Utulu von Haus aus eine Immunität gegen Flinker Difar und Brabaker Schweiß bekommen und gegen das Wurara-Gift. Also gewisse Immunität gegen Gifte ist schon gegeben und er hat ja jetzt auch schon eine ganze Menge scheiß Drogen konsumiert. Also so eine gewisse Resistenz hat er wahrscheinlich schon aufgebaut. So, das sind so die Dinge, die ihn überleben lassen. Das, was mein Gedanke allerdings war, ist, das sind alles so passive Dinge. Und jeder, der schon mal einen Tank oder ähnliches gespielt hat, der oder Charaktere, die viel Konstitution und Ausdauer haben, die wissen, okay, das macht aber spielerisch nicht viel. Deshalb habe ich es noch ein bisschen aufgepeppt. Einerseits habe ich ihm Glück gegeben. Das erhöht irgendwie noch mehr die Überlebensfähigkeit. Außerdem ist es witzig. Er hat einfach Glück. Er ist der Gustav Gans unserer Truppe. Und für den Kampf Kampfrausch. Das heißt, er wird dann, wenn das funktioniert, sich irgendwie kleine Schmerzen zufügen, was aber nicht schlimm ist. Er kann ja jede Menge ab. Und dann wird er versuchen, mit Wuchtschlag und anderen Dingen möglichst viel Schaden auszuteilen und keine Schmerzen zu spüren. Eventuell ist er eh so berauscht, dass er keine Schmerzen spürt. Ich finde, es passt alles gut zusammen. Ja, und mit diesen Dingen bin ich ziemlich plus minus null raus. Ich kaufe immer gerne viele Vorteile und Nachteile und habe die Sonderfertigkeiten so ziemlich links liegen lassen. Dafür ist später noch Zeit. Aber Glück kann man nicht kaufen. Andere Dinge schon. Von Haus aus kriegt er Kulturkunde Südaventurien und weil er Tischler ist, Ortskenntnis vom Gildenviertel in Havena, Meister der Improvisation, einfach deshalb, weil was für ein Abenteurer hat irgendeinen Wert, wenn er immer nur sein Handwerkstalent ausüben kann, wenn er in einer Werkstatt ist, während die Truppe immer irgendwo rumzieht. Also das kriegen Handwerker immer. Ja, und dann kriegt er noch eine Spezialisierung im Tischlerhandwerk, die habe ich mir jetzt noch nicht ausgeguckt, was genau. Könnte mir vorstellen, dass es so auf Bootsbau oder ähnliches hinausläuft, weil er in Havena ist und in Südaventurien, das sind ja auch alles Hafenstädte. Aber vielleicht wird es auch was anderes. Da müsst ihr euch überraschen lassen. Ja, was habe ich jetzt noch nicht erwähnt? Ach so, sein Sozialstatus ist für einen Handwerker in der Spanne von 5 bis 10, also es kommt auch durch die Profession. Und das habe ich jetzt am Anfang nicht gesteigert, weil ich wollte eh für jemanden, der aus der Gilde rausgeschmissen wurde und jetzt auf der Straße lebt, so einen niedrigen Sozialstatus wie irgend möglich. Und seiner ist jetzt halt bei 5, das kostet einen dann auch nichts. Und das sagt auch, dass ich dann 5 mal 5, also 25 Silber als Startbudget bekomme. Das ist schön, wenn man allerdings 600 Dukaten Schulden hat, relativiert sich das dann doch ganz schön. Also ich kann damit irgendwie so meine Startausrüstung noch ein bisschen verbessern. Habe ich jetzt noch nicht getan, weil mit 25 Silber kommt man jetzt auch nicht so weit. Standardmäßig haben Handwerker sowas wie einen Dolch und einen Rucksack und ähnliches. Steht alles bei der Profession dabei. Und dann muss man mal gucken, was man da noch sinnvollerweise dazu kaufen kann. Auf jeden Fall ein Seil. Für alle jungen Abenteurer da draußen, man braucht immer ein Seil. Am besten ein starkes Hanfseil von 10 Meter Länge oder so. Als unseres mal verloren gegangen ist, haben wir sofort als erstes ein neues Seil gekauft, weil vielfältig einsetzbar. So, dann gehe ich jetzt einmal so die Talente durch, was ich geschenkt bekommen habe, worauf ich ihn geskillt habe und dann haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Dann kann ich am Ende vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie ich mir denke, dass es mit ihm weitergeht. Also, ich krieg durch die Kultur Südaventurien und Tischler kriege ich zweimal die Wahl, ob ich lieber Armbrüste oder Bögen oder Wurfwaffen haben wollen würde. Da habe ich jetzt beide Male das auf Bögen gesetzt, einfach weil auch der letzte Zwerg mit der Armbrust umgehen kann und vielleicht will ich ja irgendwann auch nochmal Bogenbau oder ähnliches machen. Also haben wir schon mal einen Grundwert von 3 auf Bögen. Habe ich aber auch erstmal nicht gesteigert. Ja, dann gab es auch noch Punkte für Dolche, Hiebwaffen, Infanteriewaffen, fand ich ganz spannend. Tischler kriegen automatisch was auf Infanteriewaffen, wenn man das denn so möchte. Und dann starte ich Ringen und Raufen auf 3. Und die beiden habe ich jetzt gesteigert mit AP. Also nicht mehr mit Generierungspunkten, sondern mit Abenteuerpunkten. Das macht dieses Generierungssystem von DSA 4 ein bisschen kompliziert. Weil man kriegt für die Eigenschaften und die Vorteile und die Rasse und so kriegt man Generierungspunkte. Und davon abhängig, wie viel man jetzt auf Intuition und Klugheit verteilt hat, kriegt man Abenteuerpunkte. Und mit denen kann man dann Talente steigern. Ist es nicht einfach? Also nochmal zur Wiederholung. Ich hatte 12 auf Klugheit und 14 auf Intuition, macht zusammen 26. Das multipliziert man dann mit 20, kriegt 520 und das sind die Abenteuerpunkte, die man dann ausgeben kann für die Talentsteigerungen. nach der Talentsteigerungstabelle. All das wird übrigens wesentlich einfacher gemacht, wenn man sich elektronische Hilfe nimmt. Ich habe jetzt hier die Heldensoftware, ein frei verfügbares Programm, was für mich ganz gut funktioniert, verwendet. Gibt auch andere. Also, damit habe ich Raufen und Ringen auf 7 hochgezogen. Das war relativ teuer. Also Raufen hat mich in der C-Spalte 76 AP gekostet und Ringen 99. Auf der anderen Seite will ich aber auch keinen Abenteurer starten, der weder Magier ist noch ein vernünftiges Kampftalent hat. Wie soll der überleben? Dann körperlich habe ich auch sehr viel gesteigert und da war auch schon viel vorhanden. Zum Beispiel Tanzen schon mal auf 5 gesteigert und weil ich da die Begabung habe, kostet mich das eine Spalte weniger. Und dann habe ich mir immer so überlegt, was macht eigentlich so ein Typ, der rausgeschmissen worden ist und drogenabhängig und jetzt auf der Straße? Infolgedessen habe ich Zechen gesteigert, Selbstbeherrschung habe ich gesteigert, also das sind jetzt alles die körperlichen Talente. Klettern vielleicht mal. Kann ja sein, dass er auch Einbruchsdiebstahl angefangen hat zu begehen. Körperbeherrschung auch, sodass ich viele Werte auf 4 hatte. Schwimmen natürlich, weil wenn man kein Geld hat, wie kann man Spaß haben in Arvena? Kann man auch mal schwimmen gehen, warum nicht? Dann bei den gesellschaftlichen Talenten auf jeden Fall das Gassenwissen hochgezogen. Ich habe die Menschenkenntnis verbessert, weil ich denke, wenn man tags draußen sitzt und viele Menschen sieht, das hilft bestimmt. Das Überreden auch, wenn man so ein bisschen Betteln betrieben hat. Und ich habe Taschendiebstahl aktiviert. Ist jetzt noch nicht gesteigert, aber das ist definitiv eine Fertigkeit, die sich jetzt nicht aus seiner Lehre als Tischler und Schreiner ergeben hat, sondern aus dem danach. Bei den Naturtalenten habe ich das Wildnisleben ein wenig gesteigert. Das hauptsächlich spieltechnisch begründet, um die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Ich habe auch die Sinnesschärfe verbessert. Als ich damals meinen ersten Charakter erstellt habe, war mir noch nicht bewusst, wie wichtig Sinnesschärfe ist. Es ist tatsächlich bei DSA das Übertalent und auch wenn es traurig ist, dass es jeder steigern muss, aber ich will nicht derjenige wieder sein, der ohne Sinnesschärfe da steht, weil das ist echt doof, wenn alle anderen irgendwas mitbekommen und man selber nicht. Ja, als Handwerker kann man sich entscheiden bei Wissens- und Handwerkstalenten. Also erstmal welches Primärtalent, das ist bei mir Holzbearbeitung, aber dann auch welche Sekundärtalente man hochziehen will. Da kann man nur gucken, was passt. Also ich habe jetzt mich entschieden für Baukunst. Baukunst habe ich 4 Punkte hochgezogen und das andere war Zimmermann. Und dann darf man 4 Sachen um 2 steigern. Da habe ich dann mal genommen Stellmacher. Was habe ich noch genommen? Mechanik. Malen, Zeichnen und das vierte sehe ich jetzt gerade nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich habe Sagen und Legenden nachher mit AP noch ein wenig gesteigert, einfach für, um die Abergläubigkeit besser darstellen zu können. Bei Sprachen kriegt man auch schon eine ganze Menge vorgegeben. Also Muttersprache ist Gareti in Südaventurien. Dialekt Brabaki oder Gatamo, da muss ich mich nochmal schlauer lesen, was davon jetzt besser zutrifft. Das Praktische ist, der Handwerker bekommt auch gleich 3 Punkte in Lesen und Schreiben. Das heißt, da musste ich mich gar nicht mehr darum kümmern, ihm das selber beizubringen, weil wir hatten ja gesagt, er kann lesen und schreiben an seiner Familie. Nur, dass er eine schlimme Schrift hat, deshalb habe ich das auch nicht gesteigert. Außerdem versteht er von Natur aus ein bisschen Mohisch und Tulamidia. Ja, was habe ich beim Handwerk? Habe ich Heilkunde Gifte aktiviert? Das ist ja das Selbststudium, ne? Er hat sich genug selbst vergiftet, um festzustellen, wie man sich da vielleicht ein bisschen helfen kann. Außerdem habe ich auch Schlösserknacken aktiviert, weil Beschaffungskriminalität ist bei ihm auf jeden Fall ganz groß geschrieben. Und dann bin ich auch schon am Ende dessen, was ich vorstellen wollte. Und ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck bekommen. Also unser guter Cinto ist als talentierter Handwerker aus dem Süden nach Havenna hochgereist, hat angefangen, seine Gildenausbildung gemacht, sich da in Schulden gestürzt, aber es sah eigentlich alles erstmal sehr gut aus, bis er irgendwann auf den Boronwein getroffen ist, abhängig geworden ist. Und dadurch jetzt auch und durch die aventurische Abenteuergesellschaft, auf die er so ein bisschen Hals hat, seinen Job verloren hat und seitdem jetzt erstmal auf der Straße wohnt und versucht irgendwie an Geld zu kommen, sich Geld leiht, bettelt, Taschendiebstahl begeht, einbricht und definitiv in dieser Gesindeltruppe jetzt gut aufgehoben ist, auch wenn für ihn vielleicht noch Hoffnung besteht. Und ich denke, er wird einfach zur aventurischen Abenteuergesellschaft gehen und sie damit konfrontieren, dass sie an allem schuld sind. An allem. Auch daran, dass er angefangen hat, Boronwein zu trinken. Und das war meine Charaktervorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, was die anderen so sagen. Tschüss.
Aber nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und damit herzlich willkommen bei unserer kleinen Reihe Wir erstellen Abschaum. Ich möchte euch gleich darauf verweisen, dass Michi sich als erster hingeworfen hat und dabei die Charaktererstellung, die ganz profane Charaktererstellung, in DSA 4.1 en Detail beschrieben hat. Entsprechend werde ich eher in einer Tour de Force durch diese Grundpunkte schreiten und euch stattdessen ein bisschen mehr Einblick in, sagen wir mal, arkane Gefilde geben. Nun, von seiner Herkunft her ist mein Charakter ziemlich simpel. Wir haben einen Grangorer Mittelreicher vor uns mit dem Namen Hexander Terpontre. 1,84 groß, braune Haare, graue Augen. Durchschnittstyp. Geboren am 30. Effort, ungefähr 20 Jahre bevor unsere Abenteuer starten. Nun, wie gesagt, Mittelländer, das heißt, dafür gehen kein GP drauf, er kriegt seine 10 auf Leben, 10 auf Ausdauer, minus 4 auf MR. Wir gehen direkt weiter. Als Grangora ist er natürlich Horasier, beziehungsweise zu unserer Zeit Liebfelder, und hat dadurch eine klassische Grundausstattung an Talenten erhalten. Er kann sich mehr schlecht als recht selbst verteidigen, kann als Bewohner einer Hafenstadt gar nicht mal so schlecht schwören, ein bisschen tanzen, betören, Etikette, Gassenwissen, Menschenkenntnis überreden. Der klassische Horasier. Außerdem ein bisschen Wissen über Geschichte, Götter und Kulte, Mechanik, Rechnen, Rechtskunde, Sagenlegenden. Und spricht natürlich seine Muttersprache, Gareth im moradischen Dialekt und ein bisschen Thulamidia. Und kann tatsächlich von Natur aus schreiben und ist in Hauswirtschaft bewandert. Hat natürlich seine eigene Kulturkunde und kann verbilligt das Nandus-gefällige Wissen erwerben. Hinzu kommt durch seine Hafenstadt genau ein bisschen mehr Schwimmen, ein bisschen mehr Menschenkenntnis und überreden. Er kann fesseln und entfesseln, gerade wenn es um Taue geht, ein bisschen fischen, kennt sich noch besser mit Geografie aus und kann sowohl Boote als auch Schiffe zumindest erkennen, wenn er sie sieht. Und damit springen wir direkt zum Kern seines Charakters weiter, zum Metaphysiker. Denn nun, allein durch den Gelehrten hat er sehr viele praktische Talente bekommen. Er hat auch irgendwo Armbrustschießen gelernt und kann ein bisschen fechten. Hat mehr getanzt, seine Sozialfertigkeiten gesteigert, Etikette, Lehren, Menschenkenntnisse, schriftlicher Ausdruck, Überreden und Überzeugen. Er weiß was über Geografie, Geschichte, Götter und Kulte, Philosophie, Rechnen, Rechtskunde und Sprachenkunde. Kann seine Muttersprache noch besser sprechen. Und hat nebenbei noch so ein paar alte Sprachen erlernt. In seinem Fall sind das Bosporano, Aureliani, dazu die imperialen Zeichen und Thulamidia schreiben. Und hat natürlich durch seinen Metaphysiker. Nun, er kann noch besser lehren, noch bessere Menschenkenntnis, noch besserer schriftlicher Ausdruck, überreden, überzeugen. Der Mann ist eine soziale Massenvernichtungswaffe. Außerdem mehr Geschichtswissen und noch ein paar andere. Außerdem hat er sich in Heilkunde Seelen eingelesen. Sehr nett. Wie auch immer, auf dieser Basis habe ich mit der Erschaffung gestartet und habe dann erstmal Vor- und Nachteile verteilt. Nun, Der gute Alexander hat ein eidetisches Gedächtnis. Äußerst praktisch, vor allem, weil es ihm hilft, seine ohnehin schon verbilligten Steigerungen in Wissenstalenten am Anfang nochmal zu halbieren. Und er hat eine Affinität zu Dämonen, was später noch sehr nützlich werden wird. Gleichzeitig, um das auszugleichen, ist er krankhaft neugierig mit 12, führt gerne Selbstgespräche und hat tatsächlich einen wahren Namen. Auch das, dazu später mehr. Außerdem hat er, da er schon von seiner Kultur aus das landesgefällige Wissen verbilligt hätte haben können, das nun aber aus seiner Profession sogar gratis gekriegt hat, hat er stattdessen auch verbilligt durch eben jedes landesgefällige Wissen die Möglichkeit, die Kulturkunden seiner nördlichen und südlichen Nachbarn, also des Mittelreiches und des Südaventuriens, verbilligt zu lernen. Aber das lassen wir erst am Anfang links liegen, vielleicht später, wenn man sich zufällig in der Gegend rumtreiben sollte. Nun, ab da war es ein fröhliches Steigern. Wie gesagt, eine Spalte billiger durch das akademische Wissen und das Ganze nochmal halbiert durch das ästhetische Gedächtnis. Dieser Mann weiß eine Menge. Und entsprechend gehe ich einfach mal kurz durch seine Talente. Nun, er hatte tatsächlich als Metaphysiker, Philosoph viel Sinnfindung, Zeit für Sinnfindung und hat, hatte seine hedonistische Phase, das heißt, er hatte Raja-Kunst auf 2 gesteigert. Ebenso wie das Tanzen und Zechen. Seine Sinnesschärfe ist sogar auf 5 gestiegen. Und wie gesagt, er kann für 2 Punkte schwimmen, ansonsten ist er körperlich eher eine Niete. Aber jedem das seine. Seine Menschenkenntnis liegt bei 8, sein Überreden bei 5. Er hat sich in der Kunst des Betörens versucht und zumindest einen schmalen Punkt erreicht. Dafür hat er wunderbare Etikette auf 4. Ein Gastenwissen von 2 und tatsächlich einen leeren Wert von 7. Dorthin gesteigert, damit er sein enormes Wissen auch weitergeben kann. Beherrscht schriftlichen Ausdruck auf 3 und Überzeugen auf 5. Dann kommt der Batzen an Wissen. Götterkulte auf 10, Rechnen auf 7, Sagenlegenden auf 10, Anatomie auf 7, Brett- und Kartenspiel auf 5, Dechografie und Geschichtswissen auf 7, Kryptographie auf 4, notwendig, Magiekunde auf 7, Mechanik auf 5, Philosophie auf 12 gesteigert, das heißt sogar 2 über das Limit seiner akademischen Ausbildung hinaus. Dazu Rechtskunde auf 7, Sprachenkunde auf 7 und Sternkunde auf 7. Oh, Sprachenkunde auf 4, pardon. Genau. Was die Sprachen angeht, nun, Gareti, Inhorati, spricht er mit fast perfekten 16 von 18, Bosporano auf 11, Aureliani auf 7, er kann Kustika-Zeichen ebenfalls fast perfekt mit 8 von 10 schreiben und imperiale Zeichen mit 8 von 12 auch ziemlich gut. Thulamidia beherrscht er in Sprache wie Schrift mit 9 bzw. 7, je genau, auf Muttersprachlerniveau. Außerdem hat er die, fast verstorbene Sprache Selemia und ihr zugehörige Schrift Skrimp gelernt, jeweils auf 6. Und beherrscht tatsächlich Sayat in der Sprache auf 5 und in der Schrift auf 6, jeweils einem Drittel. Und Nanduria mit 5 von 10 auf der Hälfte. Nun, was die Wildnis- und Naturtalente angeht, ist er, wie man vermuten kann, relativ schwach aufgestellt. Wie gesagt, er kann fesseln und entfesseln, fischen und angeln jeweils auf 1 und hat sich, da er ein eifriger Sternbeobachter ist, tatsächlich die Wettervorhersage auf 3 aktiviert. Im Handwerk sieht es nicht viel besser für ihn aus. Er hat Malen, Zeichnen auf 5. Kann mit 1 in Boote fahren und Seefahrt, schwimmende Dinge zumindest erkennen und hat tatsächlich Heilkunde Seelen auf 3. Genau. Und damit wäre man eigentlich schon fast am Ende für diesen kleinen Charakter, denn er hat wie gesagt landesgefälliges Wissen und die Kulturkunde für sein Horasreich bzw. das liebliche Feld und für das Mittelreich und Südaventurien verbilligt. Soweit, so gut. Aber nun, als wir uns über Konzepte unterhielten, ist an mir die Zauberei hängen geblieben. Wie ihr jetzt festgestellt habt, ist der gute Hexander nicht von Natur aus Zauberer. Aber wie das so ist, wenn man sich allzu tief in der Literatur versenkt, er ist auch mal auf, sagen wir mal, fragwürdige Literatur gestoßen und hat sich auch dorthin zutiefst versenkt. Weshalb er mit einem, mit einem Pakt anfängt. Mit, wie könnte es anders sein, Amazeroth. Er ist im ersten Kreis der Verdammnis und da er natürlich vorher seine Optionen perfekt studiert hat, hat er tatsächlich bei seiner Paktschließung die vollen 1000 Pakt-GP erhalten. Damit ist seine Neugier von 12 auf 13 gestiegen. Langsam wird's unwirklich. Und er hat, bisher eine kleine Zeichnung von kryptischen Symbolen knapp unterm Haaransatz im Nacken. Noch nicht allzu auffällig. Für Nicht-Experten kann er das Ganze noch als Tätowierung, so eine kleine Jugendsünde, erklären. Bald schauen, wie es später wird. Und für seine Pack-GP hat er sich erstmal von Amazroth die Zauberei erkauft. Das heißt, er ist jetzt Vollzauberer, hat dadurch erstmal neben dem berechneten 12 zusätzliche ASP und 2 zusätzliche Punkte auf MR, was natürlich sehr praktisch ist. Gleichzeitig hat er sich den Borbradianismus gekauft, inklusive der Fähigkeit zur Blutmagie und zu den verbotenen Pforten. Und eine Merkmalskenntnis für seinen Herrn Amazroth. Und ganz besonders nützlich, die Gabe verborgenes Wissen aufzuspüren. Das wird herrlich. Wie auch immer, mit diesem dämonischen Boost bin ich in die Zauberei eingestiegen, denn allein mit dem Barbarianismus darf er 150 AP auf Zauber ausgeben. Und da er mit seinem Pakt gleichzeitig auch noch eine Begabung für amazrotische Magie bekommen hat, habe ich auf dem Gebiet hart gewildert. Das heißt, neben der Invocatio Minor und Major beherrscht Hexander jetzt den bösen Blick, den eigenen Ängste quälen dich, Erinnerung verlasse dich, den magischen Raub und den Schleier der Unwissenheit, um nicht vom nächsten hergelaufenen Zauberer sofort als das zu erkennen zu sein, was er jetzt nun mal ist. Die Invocatio Minor hat auf 5, die Major auf 3, den bösen Blick auf 11, sodass er jetzt auch irgendjemand ein bisschen Hass zuflüstern kann. Den eigenen Ängste und den Erinnerungen verlasse dich, genau wie den magischen Raub, auf 5, um zumindest so Basis-Magieresistenz durchdringen zu können. Und den Schleier der Unwissenheit auf 7, um zumindest einigermaßen geschützt zu sein. Genau, damit bin ich eigentlich schon durch. Ich bin sehr gespannt auf diesen Charakter. Ich musste da Paktierer nicht unbedingt aufs aktiv gespielt werden ausgelegt sind, ein bisschen hier und da, sagen wir mal, Dinge hineinlesen. Zum Beispiel sind die gerade erwähnten Zauber, meine Hauszauber. Und ich habe nun den wahren Namen in der Generierung gewählt, obwohl man dafür eigentlich Erstzauberer sein müsste, aber es passt einfach so verdammt gut. Genau. An Eigenschaften, nun, natürlich ist man, wenn man sowas versucht, mutig mit 13, unglaublich klug mit 14, hat seine Intuition, sein Charisma auf 13 und ist körperlich jetzt weder herausragend noch herausragend schlecht. Fingerfertigkeit 12, Gewandtheit 11. Konstitution und Körperkraft jeweils 12. Läuft alles ganz gut. 28 Punkte auf Leben und Ausdauer, aber er ist ein Gelehrter, kein Kämpfer. Und 32 Punkte Astralenergie, womit man durchaus starten kann. Dazu eine Magieresistenz auf 6. Und Illi-Basis 10, AT, PA und FK auf 7. Alles sehr ausbaufähig, aber hoffentlich verbringen wir einiges an Zeit mit diesem freundlichen Charakter und werden sehen, wohin es sich entwickelt. Wird er weiter in die Kreise der Verdammnis absteigen oder wird er irgendwann bereuen? Ich glaube nicht. Wie auch immer, das war mein Beitrag zu dieser kleinen Reihe und wir sehen uns im Spiel. Tschüssi!
So, hallo! Weiter geht's mit unserem Charakterkarussell mit unserer Assi- Gesindeltruppe, unsere neue Reihe, die jetzt irgendwann demnächst starten wird, wo wir unsere Charaktere vorstellen und was wir uns dabei so alles Tolles gedacht haben. Ja, Michi hat einen sehr ausführlichen Start hingelegt, hat mal die komplette Charaktererstellung einfach nach dem Leitfaden von Wege der Helden einfach mal komplett durchexerziert. Linne ist nach seiner Vorstellung ein bisschen was in die Richtung, arkane Eigenschaften etc. reingegangen. Deswegen werde ich jetzt bei vielen Sachen gar nicht großartig viel erklären müssen. Gehe jetzt einfach mal durch, was ich mir Tolles überlegt habe. Festgestellt, jeder von uns hat mittlerweile irgendwie sehr viele Ideen und hatte zu dem Zeitpunkt auch schon so den einen oder anderen Ansatz für den Charakter schon mal so ein bisschen ausgearbeitet. Und ja, bei mir war es letztendlich, ging es darum, wie bekommt man jetzt einen Charakter, der irgendwo bei uns in die Lore reinpasst und nicht einfach nur, ist jetzt komplett neu und ist halt einfach da. Ich habe jetzt mal inhaltlich auf unserem großen Abenteuer in Garrett mal angesetzt und habe mir jetzt gesagt, okay, ich will meinen Charakter da so ein bisschen entspringen lassen und er soll inspiriert von unseren ja, mutigen Taten dort inspiriert werden, selber auf Abenteuer zu gehen und irgendwas zu machen. Und ja, dann war unser Konsens natürlich jetzt erstmal, wir wollen mal gucken, mit was für einer Assi-Truppe man auch Abenteuer irgendwie bestehen kann. Deswegen sollten die alle so ein bisschen, ja, was soll man sagen, so ein Hau weg haben oder irgendwelche wirklich Richtung dunkle Tätigkeit und Sonstiges gehen. Jetzt fand ich es da eigentlich interessant, dass das Ganze vielleicht dadurch auch erst getriggert wird und dann gar nicht unbedingt so eine schlechte Vergangenheit hat, sondern wirklich jetzt sagt, okay, ich will was ändern in meinem Leben und das gerät dann ein wenig auf die schlimme Bahn. Mal gucken, wie schlimm es wird. Und mein Charakter heißt Quendan Kurion, ist ein Mittelländer und sollte aus dem Horasreich an einer Handelsroute kommen. Ich habe das jetzt so angelegt, dass er in Angbar geboren worden ist, in diesem See westlich von Garrett und hat dann später halt den Weg nach Garrett eingeschlagen und gesagt, hey, das ist hier die größte Metropole weit und breit, da wird sich wohl was finden lassen und ist dort zum Herold geworden am Hofe und durfte sich dann über mehrere Jahre mit den oberen 10.000 sozusagen abgeben. Ne? Und im Laufe der Charaktererstellung habe ich mir auch gedacht, so, okay, was kannst du denn dann mit dem machen? Und einer von diesen Ansätzen, die ich hatte, war halt, okay, der Typ wird Fälscher. Das hat sich herausgestellt, regeltechnisch ist Fälscher eine Fertigkeit, die nicht als Guard-Fertigkeit eigentlich gedacht ist, aufgrund der nicht so hohen Verbreitung. Und habe ich mir gedacht, okay, passt ja eigentlich wunderbar so in die Idee rein, dass der Charakter sich wohin entwickelt will. Also habe ich gesagt, pass auf, alle Vorgaben kriegt er auf jeden Fall direkt mit. Braucht in dieser Hinsicht eigentlich jetzt gar nichts mehr unbedingt zu lernen, sondern kann das Ganze dann halt irgendwann bei nächster Gelegenheit wirklich dann in die Tat umsetzen. Und die Idee war letztendlich dahinter, dass er halt in erster Linie Schriftstücke mit Wappen und Siegeln etc., die er dann halt aus seiner Tätigkeit her kennt, fälschen würde, damit man halt irgendwo Einlass bekommt, ohne großartig sich da irgendeine Bürokratie oder sonstigen Kontakten, die es dann tatsächlich geben müsste, hinzugeben, sondern sich dann so durchzumogeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ich dachte mir so als Hintergrund, er hat die ganzen Häuser kennengelernt, er muss dementsprechend auch so ein bisschen was an, nicht nur reine Erfahrungen haben, eigentlich auch Wissen angehäuft haben. Und denke ich mir, das hat sich jetzt in erster Linie darin ausgebildet, dass ich gesagt habe, er kriegt gebildet 4. Das gibt eben vom Anfang an mehr AP, die er ausgeben kann. Ich glaube, in diesem Falle waren das jetzt, sind dann bei 4 mal 40 AP, die dann auf diesen Startwert nochmal hinzugerechnet werden und die in gewisse Talentgruppen, halt Wissenstalente, Sprachen und ist jetzt gar nicht, ob es auch Handwerk war, auf jeden Fall in gewisse Sparten dann quasi einzusortieren sind und dort primär erstmal verbraucht werden, bevor dann die generellen AP verbraucht werden. Ja, dann dachte ich mir, okay, so ein paar Kanten sollte der auch haben. Ich habe gesagt, er hat jetzt Arroganz auf 8, Eitelkeit auf 6. Irgendwo ist die ganze Zeit mit den höheren Herrschaften zugange und muss sich natürlich da dann trotzdem irgendwie die ganze Zeit unterordnen und ich denke mal, das wird auch so ein bisschen so einen schönen Schliff in die Ecke gehen, dass er sich dann vielleicht auch demnächst dann noch nicht unbedingt vergeben was sagen lassen will, wenn er dann weiß, er ist ja nicht mehr in Lohn und Brot, sondern kann machen, was er will. Das wird dann wohl ein bisschen durchklingen lassen. Ich habe gesagt, er hat eine soziale Anpassungsfertigkeit, ein gutes Gedächtnis und einen Wohlklang für seine Stimme. Als Herold dachte ich mir, mit Ausrufen und Ansagen etc. Würde das auf jeden Fall auch passen. Und habe ich ihm noch Zeitgefühl gegeben als Vorteil und dass er so ein bisschen abschätzen kann, halt auch, wann ist jetzt so ein Zeitpunkt für sich irgendwo zu bewegen oder Gebäude zu verlassen oder betreten etc. Und ja, statt so einer Orientierung dachte ich mir, das ist mal was anderes. Und schauen wir mal, was sich das ergibt. Und zu guter Letzt wollte ich wieder noch unten irgendeinen Blödsinn mit reinbauen und er hat Höhenangst auf 8. Das heißt, Klettern wird dann bei ihm eher weniger vorkommen und wenn es dann doch mal sein muss, dann wird es wieder spannend. Als Sonderfertigkeiten habe ich jetzt dann gesagt, okay, Kulturkunde, Horasreich, war, glaube ich, vom Charakter Stamm, glaube ich, schon mit bei. Mittelreich habe ich dann nochmal mit hinzugefügt. Ich sag nur, in irgendeine Richtung sollte er schon dann Tendenzen haben, dass er sich mittlerweile da halt auch schon so ein bisschen auskennt. Ich denke mal, so die ein oder andere Reise wird damit verbunden gewesen sein in seiner Vergangenheit. Nandos gefälliges Wissen habe ich ihm freigeschaltet, weil ich dachte, komm, er weiß eh schon viel und er sollte sich dann auch ein paar Sachen dann gut ableiten können. Zumindest in einem vernünftigen Ausmaß. Ja, was gibt es zu ihm zu sagen ansonsten noch? Er ist mit 1,82 Schritt eigentlich relativ groß. Er hat braune Haare, grüne Augen und er wiegt 82 Steine. Sein Geburtstag, sein Zartag ist der 16. Travia. Das Jahr wurde jetzt hier von unserer Heldensoftware auf 1003 nach Bostwarens Fall festgelegt. Weil man das, glaube ich, auch da gar nicht wirklich einstellen kann am Anfang. Das werden wir natürlich dann jetzt irgendwie so noch in der Lore platzieren müssen, dass das natürlich dann auch dann da zum Start dieser Truppe mit den Abenteuern noch irgendwo passt. Ja, gehen wir mal durch. Eigenschaften, der gute Mann, einen Mut von 12. Ich dachte mir so ein bisschen, was müsste er haben, ne? Wenn man sich dann quasi so vor die Menge stellen muss und da was ansagt, dann kann der Mut da nicht irgendwie Gott weiß wie tief sein. Und Klugheit und Charisma habe ich ihm mit 14 dann am höchsten angestellt. Intuition mit 12 und Fingerfertigkeit habe ich gesagt 13. Das ist dann auch so ein bisschen daraufhin ausgerichtet dann für später, dass er dann auch irgendwie so dann handwerkliche oder zeichnerische Themen dann halt auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen besser hinbekommt oder irgendwelche Siegel auf Schriftstücken anbringen und solche Themen halt einfach. Gewandtheit, dachte ich mir, okay, mit 11, ne, braucht er, glaube ich, jetzt nicht besonders, wird da auch nicht viel sich hin entwickelt haben. Das ist, ich glaube, ein sehr behäbiges Dasein als Herold und Konstitution, Körperkraft habe ich dann auf 12 gelassen. Das war so ein bisschen so aus Erfahrung, gerade was jetzt Abenteuer angeht, wie ich es bei Tunerin am Anfang mit beiden Eigenschaften auf 10 gemerkt habe. Das ist wirklich sehr hinderlich, oft mehr als einiges andere Sachen. Und ich dachte mir halt auch so, man ist bei Hofe und so ein bisschen was so, ja, weiß ich nicht, Kampf oder auch vielleicht auch mal Training mit der Wache oder irgendwas, ist da auch gar nicht mal so weit vom Schuss, dass man das da schon irgendwo mitbekommt und dass man da auch so eine gewisse Physis dann irgendwie dann doch schon so ein bisschen aufbringt. Ja, einen Sozialstatus von 7 hat der gute Mann dann mit seiner Profession und mit den Werten kommt er dann auf eine Magieresistenz von 4, eine Geschwindigkeit von 8. Er hat 28 Lebenspunkte, einen Basisattackewert von 7, Parade 7, Ausweichen 7, Fernkampf 7, Ini 9. Einen AP habe ich noch übrig, der dann irgendwo demnächst mit über den Jordan geht, wenn die ersten Steigerungen dann mal anstehen. Und gehen wir mal weiter durch. Wir haben an Talenten. Im Kampfbereich habe ich gesagt, okay, er hat irgendwo Armbrust bekommen als Auswahlwert. Habe ich gesagt, okay, wird jetzt nicht groß drauf gesteigert, aber wenn mal einer eine über hat, dann kann man damit zumindest mal minimal was anfangen. Ich habe jetzt gesagt, in erster Linie würde ich sagen, soll er sich mit Schwertern auskennen, weil das dann auch eben mit der Wache, mit den Rondrianern kämpfen, ist, glaube ich, so Schwert meistens eine der ersten Wahlen und was einfach am geläufigsten ist. Ich habe dann gesagt, ansonsten generell deutsche Hiebwaffen, weil es einfach gang und gäbe ist und überall dann irgendwo mal ein Dolch zu finden ist oder sich mal irgendwo ein Knüppel oder irgendwas findet, den man dann doch vernünftig führen sollen könnte. Ansonsten Fechtwaffen und Infanteriewaffen mit einem Attackewert von 8. Also wie gesagt, Dolch- und Hiebwaffen kommen dann insgesamt auf 10. Die Armbrust ist mit 8. Schwerter habe ich dann auf 11. Er hat dann noch Wurfmesser, Säbel, Raufen und Ringen. Alles mit so einem Nuller oder Einsatzfeuer, wie der dann da drauf geht. Also halt nichts Außergewöhnliches. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt mal durchgucke an den körperlichen Talenten, Athletik mit 0, also Klettern mit 0. Er ist jetzt nicht unbedingt so einer, der sich Gott weiß wie verausgaben will oder musste bisher. Körperbeherrschung habe ich jetzt gesagt, okay, etwas höher 3, weil ne, so Sachen wie ja, mal ruhig und stillstehen, denke ich mir, ist damit relativ gut ausgedrückt. Reiten war, glaube ich, auch eine Wahlfertigkeit, die dann irgendwo schon mitkam, ist auch auf 3. Das heißt, der kann sich dann mal auch auf ein Pferd schwingen, wenn wir eins finden. Ich habe Schleichen mal mit reingemacht mit Talentwert von 2, weil er vielleicht dann sich auch mal so ein bisschen ungesehen auch mal von so einer Ansammlung dann auch mal oder von so einer Versammlung mal irgendwie lautlos wegbewegen sollen könnte. Dachte ich mir, das macht irgendwo Sinn. Firmen auf 1 war, glaube ich, auch irgendwo sinnig, wenn man dann in Angbar an einem See aufwächst, dass man dann schon irgendwie mal im Wasser war vielleicht. Selbstbeherrschung, analog zur Körperbeherrschung, habe ich auch 5 hochgemacht. Ne? Das heißt, dass ihn in erster Linie nicht mehr allzu viel so aus der Fassung bringen sollte, in der Regel, dass man da schon einiges gewohnt ist und halt auch seine Kontenance bewahrt, weil es sind ja meistens die Hohenherrschaften anwesend. Sich verstecken hat er mit 0. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwo so ein reines Auswahlthema war, ob das irgendwo mit drin war. Ich dachte mal, groß verstecken an sich ist jetzt nicht unbedingt brauchbar. Wird er wahrscheinlich jetzt so als eine der ersten Sachen vielleicht nochmal ein bisschen da mal mitlernen, damit es sich so ein bisschen in die Lore ausweitet. Singen mit 2, weil ich glaube, der Wohlklang und Ansprachen halten, da passt das auch schon mal so gut ein bisschen in die Richtung. Er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der künstlerische Typ, was das angeht, aber ich dachte mir, das passt da schon mal ganz gut. Sinnesschärfe, wie wir es damals feststellen mussten, ist ja was man in Abenteuern am meisten braucht und eigentlich schlecht zu lernen ist. Und das heißt, da sollte man dann doch schon versuchen, am Anfang immer einigermaßen hohe Werte reinzukriegen. Ich habe das jetzt mit dem THW von 6 starten lassen, dass man da auch vernünftig was mitbekommt. Und dann haben wir noch Tanzen und Zechen als letztes mit einem THW von 3. Ich dachte, viel in Gesellschaft, also das passt dann auch nochmal so ein bisschen irgendwo mit da rein. Gesellschaftliche Talente, Betören auf 1. Mir ist dann irgendwann im Nachgang klar geworden, dass wir eigentlich gesagt hatten, hey, wir nehmen Raja-Kunst mit da rein. Das Dumme ist, es halt jetzt in unserer Helsen-Software ist es, glaube ich, gar nicht enthalten. Oder ich habe es wieder übersehen oder nicht dran gedacht, dass wir das eigentlich mit reinnehmen wollten. Mal gucken. haben wir das jetzt mal gelassen. Also Betören auf 1. Etikette als eins seiner Haupttalente, die er brauchte, auf 10 mal hochgetan. Gassenwissen auf 3, dass man auch schon mal so ein bisschen weiß, wo man, zumindest jetzt mal auf Garrett bezogen, wo man vielleicht mal irgendeine Abkürzung oder irgendwas kennt oder wo man mal irgendwen anhaut, wenn man auf die Schnelle irgendwas braucht, was jetzt vielleicht nicht so geläufig ist. Ne, so etwa so Mädchen für alles, dann so auch mal so seine Quellen für gewisse Sachen. Und ich dachte mir so als Herold, je nachdem, wenn man da irgendwo mitgeschickt wird, das passt auch irgendwo so ein bisschen und geht auch schon wieder so ein bisschen in seine Entwicklung, die dann demnächst dann stattfinden sollen. Lehren habe ich gesagt auf 2 schon mal ein bisschen, weil ich denke mal, mit sehr viel Wissen kann man dann auch schon mal automatisch so ein bisschen in die Richtung sich schon mal weiter entwickeln. Ich habe eine Menschenkenntnis von 5 gegeben, einen schriftlichen Ausdruck von 5. Einfach auch wieder per Thematik bezogen, dass er sich halt dann halt mit vielen Leuten abgeben musste und dann noch einiges bei lernen sollte. Und ja, schriftlicher Ausdruck als Herold. Ich habe auch gedacht, er wird nicht nur reden, er wird auch irgendwie, weiß ich, die eine oder andere Rede schon mal vorschreiben. Vielleicht auch so als Ghostwriter, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, wenn er später auch Fälscher werden will und solche Sachen dann aufsetzen muss selber, dann im Zweifel, dann gehört das auf jeden Fall auch mit da rein. Überreden und überzeugen letztendlich auch nochmal auf 4, weil Er soll dann auch zwischendurch ein bisschen was belabern können. Ja, Natur ist dann bei ihm ein bisschen rar gesät, also Fährten suchen, Orientierung, Wildnisleben mit THW 011, also kennt er sich jetzt nicht wirklich aus, also so ein richtiger Stadtmensch eigentlich und ja, das muss sich dann erst noch entwickeln oder er wird dann so in die Richtung Felin gehen, der es eh in der Zivilisation bevorzugt. Das heißt, ein bisschen Nörgelei ist dann automatisch wieder mit dabei. An Wissenstalenten, Geografie mit 4, also Derografie, wie wir es bei uns ja normalerweise dann immer nennen. Also hat schon so ein bisschen Ahnung, wo was liegt und wo wer herkommt. Geschichtswissen mit 6, also weiß ich, was das angeht, also dann doch noch ein bisschen was mehr. Und Götterkulte auf 1, das sind so die Sachen, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so. Es ist mit dabei in seinem Wissen, aber nicht so ausgeprägt. Ja, Heraldik als Herold auf 7. Das wollte ich jetzt auch nicht noch weiter steigern, weil letztendlich sollte er jetzt auch ja nicht unbedingt damit jetzt weiter arbeiten, sondern einfach nur das als Grundkenntnis halt dabei haben und wie eingangs gesagt, die Vorbereitung alle in Richtung Fälscher schon mal vorher angelegt. Wie gesagt, man braucht er in Heraldik jetzt nicht noch automatisch mehr investieren. Und vielleicht dann irgendwann demnächst nochmal, wenn man sich nochmal ein bisschen was woanders nochmal neues Wissen vielleicht aufbaut, dass man das dann ein bisschen mit reinbaut. Kriegskunst im THW 2, das sagt mir auch so ein Thema, was vielleicht irgendwo schon mitbekommen wird, zu einem gewissen Anteil. Mechanik mit 1, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt nochmal aktiviert habe oder ob das irgendwo noch mit drin hang als Auswahlmöglichkeit, also dass er da so ein bisschen was Ahnung hat. Ja, dann kommen wir nochmal in die etwas höheren Talente. Rechnen, 4, Rechtskunde, Sagen und Legenden, Sprachenkunde und Staatskunst, alles auf 5. Ich glaube, das waren auch alles so Themen, die so ein bisschen auch, ja, wie gesagt, in diese Vorbereitung für den Fälscher mit reinlaufen. Oder zumindest sinnvoll da in diese Richtung unterstützen. Ja, an Sprachen, Gareti halt als Muttersprachler. Dazu habe ich ihm dann noch Bosperano und Rogolan, Torvalsch und Tulamidia auf 5 gegeben, dass er da halt auch schon so ein paar, ja, rudimentäre Kenntnisse eigentlich auch nur hat, aber ne, zumindest damit was anfangen kann. Schriften, wo er sich ja eigentlich dann eher drauf konzentrieren würde nachher, Kulisker-Zeichen mit 10, Tulamidia als Schrift mit 6 und ja. Ich glaube, das war am Anfang auch einiges mehr, bis mir dann aufgefallen ist, man hat glaube ich irgendein Maximum von 5 oder 6 Talenten, die komplett neu sich noch dazu gekauft werden dürfen. Das hatte ich da mal spontan überlesen und musste dann nachher nochmal einen zweiten Take machen, um das Ganze dann nochmal umzusortieren. Deswegen ist es in der Richtung ein bisschen was weniger geworden. Ich wollte ihm eigentlich noch ein bisschen mehr Schriften und Sprachen geben, aber mal gucken. Wir haben ja bisher schon gelernt und noch mitbekommen, Sprachenlernen ist in Aventurien nicht unbedingt das Schwierigste. Ja, dann kommen wir am Ende noch in die Handwerksthemen. Alchemie auf 5 wollte ich eigentlich gar nicht haben, aber ist für den Fälscher als Voraussetzung. Also eigentlich sollte der so alchemistisch an sich, wie es jetzt bei Tunerin der Fall ist, eigentlich überhaupt gar nicht großartig Ahnung von haben. Aber das war halt da als Vorgabe mit drin, dass man halt auch einfach nur, ja, was eine Fälschung, zum Fälschungen erkennen, Fälschungen anfertigen, dass man halt so ein bisschen mehr so in die Richtung Materialkunde halt ein gewisses Wissen hat und das ist dann damit abgebildet. Fahrzeuge lenken, Hauswirtschaft, das waren, glaube ich, Themen, die auch irgendwo als Auswahl dann irgendwo mit drin waren. Da ist dann auch nur ein THW 5.1 drauf. Heilkunde, Wunden, habe ich gesagt, okay, ne, so ein bisschen was Klöpperei, dann hat man auch schon mal die ein oder andere Macke, Wunde und sonst was. Da sind THW von 2 drauf, da kann man sich ein bisschen was mit machen. Dann, ja, Malen und Zeichnen auf 10. Ich weiß nicht, wie hoch die Anforderung jetzt aus dem Kopf war, aber für den Fälscher war das, glaube ich, auch relativ hoch. Dann habe ich dann gesagt, ja, okay, komm, dann gib ihm. Dann kann er das auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr gut machen. Und dann haben wir noch Holzbearbeitung, Kochen, Lederarbeiten, Schneidern. Alles auf 0. Ich nehme an, das waren nur noch irgendwelche Auswahlthemen, die ich dann aber auch nicht weiter gesteigert habe, weil ich gesagt habe, in der Richtung wird der jetzt zumindest zu Beginn erstmal nichts brauchen und wie gesagt, da sind die Punkte woanders ausgegeben. So, das heißt, wir müssen jetzt nochmal ein bisschen weiter hier nochmal durch den Charakterbogen nochmal durchgehen, aber ich glaube, das wäre es eigentlich so vom Inhalt her, was er jetzt alles hatte. Und ja, wie gesagt, die Idee ist halt, er will jetzt was erleben, er ist dieses strikte und unterwürfige Leben an Hof leiht. Er will Abenteurer werden und er denkt sich auch so, hey, alles das, was ich bisher so alles gelernt und aufgeschnappt habe, das muss doch auch für irgendwas gut sein, was dann auch mir zugutekommt. Und ja, das heißt, so wird er sich so mal auf jeden Fall mal in diese Richtung Fälscher halt weiterentwickeln. Im Nachgang ist mir aufgefallen, okay, er ist jetzt irgendwie wieder der Quoten-Nerd, so wie der Halbelf das vorher auch war, aber hey, mein Gott, was soll's. Und ja, wie gesagt, wie die anderen auch, ich freue mich dann auch wieder auf die neue Truppe. Und ich denke mir, diesmal ist es einfach nur, dass alle so ein bisschen diesen Bad Touch haben, glaube ich, so das Neueste. Und schauen wir mal, was dieses neue Ensemble uns dann Tolles bietet. Simon wird es wahrscheinlich meistern und ja, wir sind gespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das jetzt schon mal aufnehmen als kleinen Teaser, Trailer, sonstiges, wissen wir noch nicht, wann wir damit anfangen, aber ich denke mal, das wird irgendwann im Laufe des Jahres jetzt noch kommen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch dann noch viel Spaß mit, ja, ich nehme an, als letztes wird dann Simon mit seinem Charakter dazukommen und ja, muss dann vielleicht auch mal das eine oder andere nochmal dazu verlieren, was es für ihn dann vielleicht bedeutet, als Meister demnächst auch einmal tätig zu sein. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und freut euch dann auch auf die neue Truppe. Und an dieser Stelle vielleicht auch, wenn ihr Ideen und sonstiges habt, was in solche Richtungen geht, was wir spielen sollten, wo wir spielen sollten oder irgendwelche Ideen, was Charaktermöglichkeiten wir mal ausprobieren sollen, gebt uns Bescheid. Ja, es gibt hier immer noch unsere depressive Mailbox. ratzblöden@gmail.com. Dürft ihr jederzeit irgendwelche Ideen hinschicken, Grüße oder sonstiges folgen dann. Also, viel Spaß und wir hören uns im Podcast. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
Hallo, liebe Zuhörer. Wir sind wieder bei Blöden Aventurien, kurz Bier. Und in der heutigen Maus geht es mal etwas anders zu. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Aber bevor es losgeht, holt sich noch jeder ein Bier, lehnt sich zurück und macht die Lausche auf. So muss das. Fertig? Dann kann es ja losgehen. Heute geht es in die Straßen der Hafenstadt Havena an der Westküste Aventuriens. Der regnerische Morgen in den Straßen von Havena tauchte die Stadt in eine graue, gedrückte Atmosphäre. Die Menschen hatten es eilig, zogen die Schultern hoch und die Mundwinkel runter. In der Straße, die vom Markt abging, stand eine große Frau, die mit ihren breiten Schultern unter dem Kapuzenmantel und dem finsteren Blick nicht gerade zum Gespräch einlud. Die Menschen machten sogar einen Bogen um die Gestalt und achteten darauf, sie bloß nicht zu lange anzusehen. Nur eine Gruppe von Abenteurern störte sich nicht an der Gestalt. Ein Halbelf, der einen Dolch auf der Spitze seines Fingernagels balancierte und fröhlich mit einem Gaukler schwatzte, welcher ein Baby auf dem Rücken trug, während eine Goblinfrau hinter dem Baby Fratzen schnitt, um es zu erheitern. Knapp hinter der Gruppe schlenderte ein Torwaller, wie er schöner und auffälliger nicht hätte sein können, neben einer südländischen Schönheit, die in ihren eleganten Bewegungen fast schon neben ihm herfloss. Der halbnackte Gott eines Torwallers lehnte sich tief herunter zu seiner Begleitung und hörte ihr aufmerksam zu. Diese Gruppe schien keine besondere Rücksicht auf die finstere Gestalt zu nehmen oder sonst jemanden, was das betrifft. Wenn man die Zahl und Art der Waffen dieser Leute betrachtete und annahm, dass sie einigermaßen damit umgehen konnten, war das Selbstbewusstsein durchaus angebracht. Plötzlich riss der Torwaller, welcher mit seinem roten Lendenschurz scheinbar ein Geweihter oder Akolyt der Raya-Kirche war, den Kopf in den Nacken und brach in schallendes Gelächter aus, worauf die Schönheit an seiner Seite in die Rippen knuffte. Die dunkle Gestalt an der Wand versteifte sich und ließ den Apfel, in den sie gerade beißen wollte, langsam wieder sinken. Ihr Blick folgte nun der Gruppe, speziell dem Torwaller, bis diese sich unbeschwert weiter albernd etwas entfernt hatte. Fortan folgte die dunkle Gestalt der Gruppe in einigem Abstand, bis sie in einem Haus verschwanden. Die Frau drückte sich in einen etwas entfernt gelegenen Hauseingang, der wegen des diffusen Lichts weniger Schatten bot, als ihr lieb war. Nach einer Weile hielt sie ein kleines Straßenmädchen an, das vorbeiging, und reichte ihm zwei Heller. »Pass auf, Kleines«, flüsterte sie mit leichtem Lächeln. »Gib dem großen Mann in rotem Lendenschurz, der in dem Haus dort wohnt, diesen Zettel von mir.« Sie deutete auf das Haus. und komm morgen zum Markt, dann gebe ich dir 3 weitere Heller, wenn alles geklappt hat. Das Mädchen nickte aufgeregt und nahm die Notiz entgegen, bevor es eilig davonrannte. Auch die Frau ging davon. Am Ende der Straße drehte sie sich noch einmal um und blickte auf das Haus, vor dem nun das Mädchen an die Tür klopfte. Als die Tür sich öffnete, drehte diese Frau sich schnell um und eilte zurück zum Markt. Sie verschwand in der Schenke zum Marktkrug. Kurz darauf kam sie schon wieder heraus, um sich eine gute Position mit Blick auf den Eingang der Schenke zu suchen. Dort verfiel sie wieder in ihre regungslose Pose. Eine unauffällige Gestalt, die sich auf dem Markt einen Apfel gönnt. Bart ist, sobald er die Notiz erhalten hatte, zum Marktkrug geeilt. Nachdem der Wirt ihm ein Bier gebracht hatte, sitzt er nun an einem langen Tisch, etwas zu früh für das Treffen, und grübelte über die Notiz. Er konnte sich immer noch keinen Reim auf den Zettel machen. Bart, nachdem du mich verlassen hast, ist einiges passiert. Komm zum Mittag in den Marktkrug. Er hatte doch bisher immer Glück gehabt und konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, Vater zu werden. Satzi war süß und alles, aber er war auch sehr glücklich, dass es nicht seins war. Nervös überlegte er, wen er wohl verlassen hatte und was passiert war. Vielleicht eine seiner Eroberungen, die sich den Tripper eingefangen hatte und jetzt all ihre Bettpartner rät, sich untersuchen zu lassen. Er stoppte abrupt dabei, den Krug zur Kehle zu führen, überlegte, fühlte. Nein, da juckt nichts. Er zuckte die Schultern und trank einen tiefen Zug. Eigentlich war er, ohne groß auf die Umgebung zu achten, in den Schrankraum gegangen und hatte sich den erstbesten Platz gesucht und ein Bier bestellt. Jetzt wünschte er, er hätte einen Fensterplatz genommen, um schnell die Biege machen zu können, sollte er doch Vater sein. Na, immerhin hatte er einen guten Blick auf die Tür. Und so tat er eben das. Er blickte auf die Tür. Als sich die schwere Eichentür öffnete, erfüllte einen Moment lang ein warmer Lichtstrahl den gedämpften Raum der Taverne. Alle Blicke wandten sich dem Eingang zu, angezogen von der imposanten Gestalt, die gerade hereingetreten war. Die Luft schien vor elektrischer Energie zu knistern, als eine imposante Blondine ihrer Ankunft groß inszenierte. Ihre stattliche Erscheinung forderte Aufmerksamkeit ein und überragte die meisten Anwesenden um Haupteslänge. Muskelstränge unter ihrer gebräunten Haut spannten sich, ein Zeichen ihrer körperlichen Stärke und ihres lebenslangen Aufenthalts auf See. Mit jedem selbstbewussten Schritt ächzten die Holzbielen unter dem Gewicht ihrer zielstrebigen Schritte. Ihre lange, blond geflochtene Haarpracht fiel ihr in einem kunstvollen Zopf den Rücken hinunter und schimmerte wie flüssiges Gold im flackernden Kerzenlicht. Die Zöpfe erzählten leise Geschichten von geschlagenen Schlachten und überquerten Ozeanen, verziert mit kleinen Anhängern und Perlen, die ihre Erfahrungen und Triumphe markierten. Augen so blau wie das offene Meer musterten den Raum und strahlten ihre ruhige Intensität aus, die auf ihren scharfen Verstand und ihre aufmerksame Natur hinwies. Ein Hauch von Entschlossenheit glitzerte in den Tiefen ihrer Augen und verrieten eine Frau, die wusste, wie sie ihren eigenen Kurs unter den Unabwägbarkeiten der Welt bestimmen konnte. Gekleidet in traditionelle Torwallerkleidung trug sie eine robuste Ledertunika, verziert mit kunstvollen Mustern. Ein Zeichen ihres stolzen nordischen Erbes. Um ihre Taille trug sie einen Gürtel, an dem verschiedene Navigationswerkzeuge befestigt waren, deren abgenutztes Erscheinungsbild von unzähligen Fahrten durch gefährliche Gewässer erzählte. Über dem Arm hing ein Klammerkapuzenumhang. Als sie sich der Bar näherte, gebot ihre Präsenz Respekt. Die Gäste, anfangs fasziniert von ihrem Eintritt, kehrten schnell zu ihren Gesprächen zurück und warfen hin und wieder verstohlene Blicke auf sie, während sie ihren Platz an der Theke einnahm. Die Luft schien von einer Aura stiller Ehrfurcht erfüllt zu sein, denn in dieser beeindruckenden jungen Navigatorin steckte eine Stärke, die weit über ihre physische Kraft hinausging. Eine Stärke, die von einem unbeugsamen Geist sprach, einem Geist, der zu großen Abenteuern bestimmt war. Ihrer Wirkung auf die Gastschaft bewusst verwandelte sie die Bar in ihre Bühne und sie stand als Protagonistin ihrer eigenen epischen Saga da. Mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung, ihrer imposanten Gestalt und der unverkennbaren Aura einer erfahrenen Seefahrerin hinterließ sie einen unauslöschlichen Eindruck bei all jenen, die das Glück hatten, ihre Ankunft zu erleben. Warts Kinnlade klatschte auf den leicht klebrigen Tisch. Das konnte nicht sein. Nicht sie. Nicht hier. Er sprang auf und rief voller Freude: Rika! Und stürmte breit grinsend, die Arme ausgestreckt, auf die Navigatorin zu. Rika, in der linken ein Pferdocker, streckte den rechten Arm aus und löste sich von der Theke. Dann machte sie plötzlich einen Schritt nach vorne. Statt der unerwarteten Umarmung erhielt Wart einen sauberen Tackel, der ihn durch die Bar segeln ließ. Der Aufschlag presste die Luft aus der Lunge. Bart versuchte die aufsteigende Benommenheit mit einem Kopfschütteln wieder hinabzudrücken. Als auch sein Blick sich wieder klärte, stand die Frau, die er Rika nannte, über ihm und sah ihn ernst an. Dann öffnete sich das Gesicht und sie reichte ihm ihre Rechte, um ihn auf die Beine zu ziehen. Unsicher stand Bart vor Rika, die ihm fast schon in die Augen sehen konnte und eine ebenso beeindruckende Physis zur Schau stellte. Nun schloss Rika Bart in die Arme und sagte neben seinem Ohr: »Es tut gut, dich wiederzusehen, Bruder.« Die beiden nahmen sich jeder ein Bier von der Theke und ignorierten den Protest des Wirts. Diese wäre nicht für sie gezapft gewesen und setzten sich an den Tisch, wo immer noch Barts erstes Bier stand. Lange sahen sich beide an. Dann eröffnete Bart das überfällige Gespräch. »Wie? Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Wie hast du mich gefunden? Was machst du im Süden? Wie geht es den anderen?« »Was? Wie?« Rika musste schmunzeln. »Eloquent wie immer.« Nach einem Schluck wischte sie sich das übergelaufene Bier vom Kinn und lehnte sich vor. »Bart, Bruder, es ist viel geschehen. Der Familie geht es gut, zumindest soweit ich weiß. Es ist nur...« »Aber von vorne.« Wieder ein Zwischenschluck. »Wenig Nachricht kam von dir in die Heimat. Ein Raya-Kloster? Im Ernst? Und jetzt Abenteurer. Aber was will ich sagen?« Mein Leben ist vor 3 Wochen auch zum Abenteuer geworden. Ständig muss ich über meine Schulter gucken. Ich war in den letzten Jahren bei den Blutadlern. Von den Piraten hast du vielleicht gehört. Ich war die Navigatorin auf der Donnerwoge, bis wir diesen Händler aus Al-Anfa aufgebracht haben. Die Ladung machte nicht viel her, aber ein besonderes Stück hatten sie doch an Bord. Ein juwelenbesetzter Armreif. Und als der verschwand, machten sie mich verantwortlich, diese Hunde. Bart musste lächeln. Du bist Navigatorin? Du hattest doch schon Angst in Flussbooten. Großer Bruder, deine kleine Schwester ist gewachsen. Nicht nur kann ich einigermaßen Boote fahren, ich bin eine verdammt gute Seefahrerin und verliere mich nie auf der See. Der Norden hat mit mir eine seiner besten Navigatoren verloren. Aber Bart, du hörst mir nicht zu. Eine Piratenbande verfolgt mich. Wieder musste Bart lächeln. Zu Recht, oder? Was hat das damit zu tun, Bruder? Empörte sich Rika. Nach einer Weile gab sie jedoch zu. Ja, zu Recht. Das war keine Glanzleistung, aber ich musste einfach den nächsten Schritt machen. Ich möchte selber Kapitän sein, sagen, wo es lang geht und nicht immer nur sagen, wie man hinkommt. Unseren Live-Wolfsauge hätte ich nicht ausschalten können, ohne direkt Kiel geholt zu werden. Die Navigatorin der Donnerwoge, die uns bisher aus jeder Gefahr navigiert hat, die ein Gespür für die fetten Pötte hat, ließen sie auch nicht gehen. Was also tun? Bart nickte. Schwierige Lage bei deinem Ehrgeiz. Rika lächelte. Aber eben nicht unmöglich. Mit dem Armband konnte ich mich in den Süden absetzen und meine Verfolger abschütteln. Diese Quallen finden nicht mal ihren Allerwertesten, selbst wenn sie drauf sitzen. Daraufhin lachten beide und es wurde nach mehr Bier gerufen. Während die beiden Geschwister weiter in der Vergangenheit schwelgten, füllte sich der nachmittagliche Schrankraum etwas. Es kam sogar ein Barde zu der noch ungewöhnlich frühen Stunde. Er spielte die Laute, ging von Tisch zu Tisch und sang Seemannslieder. Nicht nur die Lieder. Der Mann selbst verkörperte die See. Und so roch er auch. Da musst du dich ja wie zu Hause auf See fühlen, kommentierte Bart mit einem Nicken zum Barden, der nun auch an ihren Tisch trat. Bart griff an seinen Gürtel, um das Spiel mit ein paar Hellern zu belohnen, als der Barde die Laute fallen ließ und mit einem Dolch, den er aus dem Ärmel zog, sich auf Rika stürzte. Rika ließ sich in letzter Sekunde rückwärts von der Bank fallen und rollte sich geschickt zur Seite weg vom Barden, der von einem im Weg stehenden Rucksack aufgehalten und nicht gleich nachsetzen konnte. Rika sprang auf die Beine und zog nun ihrerseits einen Dolch. Barde und Navigatorin standen einander gegenüber. Abschätzen, sich der Gefahr nur zu bewusst. »Pete, hab dich nicht gleich erkannt, so ohne Bart. Was macht die Kunst?« »Ich soll dich von live grüßen«, knurrte Pete, ging leicht in die Knie. Dann schlug er plötzlich in einer Bewegung den Bierkrug in Rikas Richtung, bevor er zum Sprung ansetzte. »Rums!« Der Tisch ging in Splittern entzwei. Bart zog seine riesige zweihändige Barbarenstreitaxt aus den Trümmern des Tisches. Alles stand still und starrte den vor Wut schäumenden Hühnel an. »Oswald«, sprach Bart den Wirt an, ohne den Blick von dem nicht mehr so ganz musikalischen Piet zu wenden. »Tu mir den Gefallen und nimm diesem Gast das Messer ab. Dann lass ihn arbeiten, bis der Tisch ersetzt ist. Sonst setz es auf meine Rechnung. Rika, wir gehen. Spielst immer noch den großen Bruder, hä?« Die Axt auf dem vermeintlichen Barden gerichtet, warteten die Geschwister, bis der Wirt und zwei bullige Gäste dem Barden mit einem Seil zur unfreiwilligen Bewegungslosigkeit verhalfen. Mit einem Nicken zum Wirt verließen die Geschwister die Schenke. Schüchtern trat eine Schandmagd an den Wirt heran und fragte, sag mal, hat der Typ eigentlich bezahlt? Und so fanden sich die Geschwister Slöchert in Havena wieder, um fortan gemeinsam Aventurien ihren Stempel aufzudrücken. Wie es mit Rika Slöchert weitergeht, erfahrt ihr dann bei einer anderen Gelegenheit. Bis dahin, macht es besser.
Es war ein weiterer heißer Tag in der Hafenstadt Havena und Shinto war hungrig. Es war nicht der süße Heißhunger am Ende eines harten Arbeitstages. Es war der beißende Dauerhunger der Arbeitslosigkeit. Seit seiner unehrenhaften Entlassung aus der Tischlerwerkstatt war es für Shinto schwer, seinen großen, muskulösen Körper mit genügend Substanz zu erhalten. Substanz war überhaupt das richtige Stichwort. Das Verlangen nach dem kurzen Glück des Bohrenweins fraß ihn noch mehr auf als der Hunger. Es nützte nichts. Er hatte nie gelernt zu betteln und war auch kein geborener Zirkusclown. Es war schwer, auf diese Art genügend Geld für das Nötigste zusammenzuklauben und die Konkurrenz war vielfältig. Und so hat Shinto sich auch an weniger legalen Methoden der Mittelbeschaffung versucht. Haben Sie schon mal einen 1-Schritt-9 großen Othulu beim Taschendiebstahl beobachtet? Die Stadtwache auch nicht. Aber sie waren höchst amüsiert von dem Schauspiel. Zumindest gab es im Gefängnis trockenes Brot. Besser gelaufen war es mit Einbrüchen. Zumindest kam ihm da seine natürliche Athletik zugute und man hatte mehr Möglichkeiten, schnell wegzurennen. Jetzt schwamm Shinto also durch einen der vielen Kanäle Havenas. Es war zu einer seiner liebsten Beschäftigungen geworden und das Beste, es kostete nichts. Manchmal erbeutete er sogar einen halbtoten Fisch. Jackpot! All das war die Schuld dieser Idioten, die eines Tages bei seinem Meister aufgetaucht waren und ihn angeschwärzt hatten. Es kam ihm immer noch unwirklich vor. Er hatte geschlafen, war von zwei Fremden aufgeweckt und angewangen worden, weil sie den roten Elger suchten. Die ganze Szene hatte nicht mehr als 5 Minuten gedauert und weitere 5 Minuten später teilte sein Meister ihm mit, dass er sich davonscheren solle. Jedenfalls müssten diese Pfeffersäcke Kohle haben, wenn sie sich den Bohrenwein leisten konnten. Das Zeug war nicht billig und hatte ihn ziemlich ruiniert finanziell. Wie war noch der Name? Ark. Ark! Das war's. Die aventurische Abenteuer-Rittergesellschaft. Weniger aufgeblasen ging's nicht, oder? Shinto fragte herum und fand bald das recht unscheinbare Gebäude, welches als Hauptquartier der aventurischen Abenteuer-Rittergesellschaft diente. Mit routiniert gewordenen Bewegungen ging er um das Haus, erspähte ein offenes Fenster im ersten Stock und kletterte ohne weitere Probleme hinein. So weit, so gut. Drinnen angekommen, blickte er sich um und erstarrte. Direkt neben ihm stand ein raumhoher Bär und streckte ihm die Pranken entgegen. Shinto konnte so gerade noch einen Schrei unterdrücken. Als die erste Panik sich legte, stellte Shinto schnell fest, dass der Bär sich nicht bewegte. Es schien sich um eine Figur zu handeln. Welcher Mensch stellte eine lebensgroße Bärenstatue in ein Stadthaus, fragte er sich, und er fand etwas noch Befremdlicheres. Am Bären hing ein Zettel, auf dem stand: Geschäftsideen, Bärenzoo, illegale Bärenwettkämpfe, Ponyreiten, aber mit Bären für die lieben Kinder. Völlig verstört stand Shinto eine Weile einfach nur da. Dann endlich fasste er einen klaren Gedanken. Kranke Bastarde. So leise es ihm möglich war, durchsuchte er den Raum. Doch hier war nichts zu holen, also weiter. Die andere Tür im oberen Stockwerk war verschlossen, also runter. Er konnte gerade beobachten, wie eine junge Frau durch eine Falltür in den Keller verschwand, und er folgte ihr. Der Keller war nicht das, was Shinto erwartet hätte. Er befand sich in einer Art herrschaftlichem Thronsaal mit 4 Thronsesseln. Da könnte man bestimmt Gold abkratzen, dachte er noch, bevor ein dumpfer Schmerz sich von seinem Hinterkopf aus ausbreitete. Er erwachte kurz, während ein Ork ihn über den Fußboden schleifte. »Was macht ein Ork mitten in Havena?«, fragte er sich noch. Dann legte der Ork ihn vor einer Kammer mit unermesslichen Reichtümern ab. Shinto schaute sich um. Sein Blick fiel auf eine Art pulsierenden Kristall. Er konnte seinen Blick nicht davon abwenden. Niemals mehr. Irgendwann, es könnten Minuten, Tage oder Lebzeiten gewesen sein, verschwanden die Bilder des Kristalls aus Shintos Kopf, und er nahm den grinsenden Thulamiden wahr, der sich über ihn beugte. Es war die kleine Ratte, die ihm den ganzen Schlamassel eingebrockt hatte. Schnell holte Shinto zum Schlag aus, stellte dann jedoch fest, dass er völlig gefesselt war. Willkommen bei der aventurischen Abenteuerrittergesellschaft zu Havena, kurz ARK. Ich bin Philin und freue mich, dich in unseren Reihen begrüßen zu können. Zu deinem und meinem Schutz haben wir deine Arme und Beine gefesselt. Ich hoffe, die Stricke sind nicht zu unbequem. Sobald ein Auftrag für dich reinkommt, werde ich mich wieder bei dir melden. Bis dann, sagte er und verließ den Raum. Shinto blieb gefesselt zurück. Oh, scheiße, dachte er noch. Wo bin ich hier hineingeraten?
Havena, die Große. Hexander Richard Herpontke ließ die Füße vom Kai baumeln und nahm einen weiteren Biss von seinem Blinkfischbrötchen. Wer den Blick über den großen Fluss und die Bohrinsel schweifen ließ, die Stirn friedlich in dessen Mündung lag. Es war richtig gewesen, Grangor den Rücken zu kehren, kein Zweifel. Zu viele neugierige Augen, zu viele schwarzhafte Zungen, zu viel Blut. Außerhalb der engen Gassen fühlte er sich ohnehin freier. Würde nur sein Geldbeutel unter solcher Schwindsucht leiden. Ein weiteres Mal befühlte er das abgewetzte Lederbeutelchen, in dem seine letzten Münzen müde aneinander klipperten. Er hatte die intellektuelle Trägheit des Nons definitiv unterschätzt. Im lieblichen Feld hätte man sich über einen freien Universalgelehrten gerissen. Doch hier schien sich jeder damit zu begnügen, genau das zu wissen, was er für seine Arbeit brauchte. Die einzige mögliche Ausnahme stellte natürlich das Königshaus dar. Doch der Weg dorthin führte mit ziemlicher Sicherheit über die Hesindekirche, aus offensichtlichen Gründen keine Option. Allgemein schien es unklug, sich mit dem Adel einzulassen. Wo immer blaues Blut floss, war die Kirche des Lichts nicht allzu weit entfernt. Frustriert schlang er den Rest seiner kargen Mahlzeit herunter. Er hatte zu viel geopfert, um jetzt wertvolle Lebenszeit auf irgendeinem Schreiberposten zu verschwenden. Es musste doch... Er war nicht allein. Er vermochte nicht zu sagen, ob es sein eigener Instinkt oder ein Eibring seines Herrn gewesen war, doch er war sich sicher, dass er ihm das Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Während er umständlich nach seinem Taschentuch kramte, blickte er sich betont beiläufig um. Der Hafen war so geschäftig wie jeder, den er bislang gesehen hatte, aber für den Moment schien er niemandem im Weg zu stehen. Die Bettler hatten schon vor einiger Zeit begriffen, dass bei ihm nichts zu holen war. Sein Blick traf den einer jungen Frau. Kaum als ein Mädchen eigentlich wäre sie nicht zerschunden für zwei Leben gewesen. Sie sah gelangweilt aus, vermutlich hatte nur seine Kleidung, viel zu fein für irgendwen, der hier am Hafen arbeitete, ihre Neugier geweckt. Sie lehnte an einer Wand, neben einem Nagerhaus, ein Bündel Pergamentrollen unterm Arm und einen Beutel in der Hand und wartete, während ihr hochgewachsener Begleiter umständlich eine der Rollen an die Wand nagelte. Er beendete sein Werk, trat einen Schritt zurück und betrachtete es kurz mit schiefklickem Kopf, ehe er sich zu ihr umwandelte. Hexander sah nur kurz im Profil, ob das genügte, um seinen Verstand zu einem Galopp zu treiben. Ende Effort vor gut einem Jahr, als der ganze Ärger in Grangor losging. Ein schmutziger Halbelf, neu unter den Bettlern. Und ein paar Tage später war der ganze Spuk vorbei gewesen. Von den Söldnern, die alte Fanderzefe erwischt hatten, hatte er nur gehört, aber es waren ein Torwaller, ein Spitzohr, ein Transvestit, eine Goblinfrau und zwei Thulamidinnen, eine Prinzessin und ein zorniges Straßenmädchentreffer. Als die beiden gesagt hatten, was immer zu sagen gewesen war, ruhte sein Blick wieder auf dem Fluss. Nur aus dem Augenwinkel bekam er mit, wie sie sich nordwärts einen Weg durch die Menge bahnten. Er schleppte sich hoch, klopfte beiläufig seine Kleider ab und schlenderte zu dem Aushang hinüber. Aventurische Abenteurergesellschaft. Das Mal in seinem Nacken schlängelte sich in eine neue Position und sandte ihm einen wohligen Schauer über den Rücken. Das Angebot klang bestechend. Weite Reisen, gute Bezahlung, moralische Flexibilität. Und wenn ihn sein Gedächtnis nicht täuschte, und das tat es nie, lag der Ratskeller nur ein paar Straßen weiter. Folge seinen Zeichen und der Prächtige gibt reichlich, dachte er sich. Er legte die kurze Strecke mit einem Lächeln auf den Rücken zurück. Allein das Wissen, dass sie in Grangor erbeutet haben mussten, war ein wenig Feldarbeit wert. Es brauchte nur einen Verweis auf den Aushang, damit ihn die bezauberte Silvana und ihre Großmutter in den Keller verwiesen, wo ihn, sehr zu seiner Überraschung, eine auf unbestimmte Weise attraktive Echsenfrau übernahm und scheinbar direkt ins Herz des Wahnsinns führte. Der Keller unterm Keller war in Zwielicht getaucht und roch nach Öl, Schweiß und Räucherwerk. Er sah eine stämmige Zwerge in einer Armbrust schrauben, wobei sie nur gelegentlich auf den haarigen Säugling achtete, der unter ihrer Werkbank kaute und Fleischreste von einem Kinderbein nagte. Ein Goblin in einer Schürze mühte sich, obszöne Strichzeichnungen von einer Wand zu entfernen. Aus der Ferne waren raue Stimmen und das helle Klauen von Spitzhacken zu hören, und gerade als Alexander eintrat, durchquerte ein halbnackter, staubbedeckter Ork den Empfangsraum, ohne dass ihm jemand einen zweiten Blick widmete. Und während die hübsche Exin ihn zum massiven Schreibtisch führte und ihm mit etwas, das er als Lächeln deutete, einen Haufen Papiere vorlegte, schloss sie durch den Kopf. Amazeroth, ich bin zu Hause.
Gareth, nach den turbulenten Ereignissen in und um die großen Festspiele, legt sich so langsam wieder Ruhe über die Stadt. Spätestens, nachdem die letzten Gäste und Besucher sich auf ihren Heimweg oder die Weiterreise machen, breitet sich wieder der unausweichliche Schleier des Alltags über allem aus. Mittendrin Quendan Kurion, Herold im Dienste der Stadt Gareth, der auf seiner Stube sitzt und versucht, all die Geschehnisse der vergangenen Tage und Wochen niederzuschreiben. Und über das Offensichtliche hinaus, wie Sieger der Spiele oder der Liste aller Teilnehmenden, sammelt er auch einiges an Klatsch und Tratsch, der in den Nebenschauplätzen stattgefunden hat. Neue Bündnisse entstanden, alte brachen auseinander, Fäden wurden beigelegt, selbstverständlich auch neue entfacht. All diese Infos im Hinterkopf zu haben, oder sie zumindest niedergeschrieben zu wissen, wird es Gwen dann irgendwann helfen, die richtigen Strippen zu ziehen, und sei es auch nur für seine Herrschaften oder eben für sich selbst. Bei einem Eintrag hält er dann doch inne, stutzt. Von Hohenstein. Von denen war doch eigentlich niemand zugegen. Aber doch ist das Haus in so vielen Turnieren angetreten und war dabei vergleichsweise sehr erfolgreich. Genau genommen konnte er sich gar nicht recht daran erinnern, wann er zuletzt einen Vertreter zu irgendeinem gesellschaftlichen Termin gesehen haben soll. So kramt er nach Notizen, auf denen Teilnehmer einzeln vermerkt sind. Diese Namen kommen ihm zugleich völlig unbekannt, als auch irgendwie vertraut vor. Dann fällt der Heller. Das waren doch diese Abenteurer und Taugenichtse, die den Tod dieses einen Barden untersucht haben, aber damit auch eine Verschwörung aufgedeckt haben. Na, sieh mal einer an. Taugenichtse, ja klar. Aber erfolgreich und gescheit, wie es mit den Anschein hat. Tja, wer keinen Rang und Namen hat, na, kann ihn sich scheinbar auch einfach erarbeiten. Schon bemerkenswert. Er fährt daraufhin mit seiner Arbeit fort, aber der Gedankengang bleibt ihm irgendwie noch weiter im Hinterkopf hängen. Abends in der Taverne versucht er mehr herauszubekommen als nur die öffentlichen Details, die als Formalitäten von allen Teilnehmenden erhoben wurden. Viel hat man nicht mitbekommen. Ein paar Leute erinnern sich im Nachhinein, dass sie ihnen unwissentlich in der Stadt über den Weg gelaufen sind, noch bevor man wusste, wer es ist. Viel Zeit haben sie aber nicht in der Stadt verbracht, sondern waren wohl wie die meisten von außerhalb nur auf dem Festspielgelände vor Ort. Obwohl er eigentlich kein sonderlich neugieriger Mensch ist, findet er diese Truppe und ihr Auftreten hier sehr interessant. Interessant, aber auch irgendwie geheimnisvoll. Am nächsten Tag erkundigt er sich nach anstehenden Botengängen. Wie es der Zufall so will, steht der Versand der Dankschreiben für die Teilnahme am Kaiserturnier an. Natürlich auch noch Urkunden als Andenken für die Sieger. Er trägt sich unter anderem auch für das Haus von Hohenstein ein. Da hat er doch gleich einen perfekten Vorwand, sich dort nach mehr Informationen zu erkundigen. Etwas Zeit vergeht. An der Feste Hohenstein kommt er erstmal nicht wirklich weiter. Nicht nur, dass der werte Herr Wulf von Hohenstein diese Leute gar nicht kennt. Er hatte nicht einmal mehr die Tatsache vor Augen, dass dieser zusammengewürfelte Haufen tatsächlich am Turnier teilnehmen würde. Er dachte, die wollen sich nur Zugang zu den Leuten verschaffen, um da zu feiern. Naja, eigentlich hatte er das Ganze nur abgenickt und seinem Onkel einen Gefallen zu tun. Immerhin hat er das Ganze noch so gedreht, dass der junge Herr sich einen Botengang sparen konnte. Naja, quid pro quo, was soll's. Naja, dann hieß es nochmal weiterreisen, nach Perikum, zum alten Jan Roderick. Dieser wiederum, ja, der hört ja gar nicht mehr zu reden auf. In die Geschichte der Hohensteins müsste man sich zwar nochmal einlesen, aber der Kerl schätzt sich im Alter irgendwie eher gering. An Ambitionen und Ideen scheint es ihm ja nie gemangelt zu haben. Ja, nur der fehlenden Umsetzung ist er wohl oft schuldig geblieben. Irgendwann fängt er sich dann auch wieder und kommt auf Quendans eigentliches Anliegen zurück. Die Abenteurer-Truppe. Nun, was die allein für ihn gemacht haben, dieser Auftrag, Unterfangen, wie man das am Ende nennen will, naja, mal eben ein gutes Drittel der aventurischen Ostküste runterwandern, in irgendwelchen Ruinen, alten Fersen und sonstiges nachjagen, aber dann auch tatsächlich was rausbekommen. Da kann ja der beste Tavernenklatsch in Garrett nicht mithalten. Dann auch irgendwelche Geister, mit denen sie irgendwelche Novadis in den Wüsten und Gebirge im Süden aufsuchen und ein großes Übel abfinden. Ja, das glaubt doch kein Mensch. Doch der Bedienstete des alten Herrn schwört auch Stein und Bein, dass das tatsächlich so geschehen ist. Die waren wirklich mit einer Kiste hier und einem Djinn da drin, den sie beschworen haben, der ihm eine Litanei heruntergebeten hat, was da alles vor sich geht und was sich wohl endlos wiederholt, wenn man da nichts gegen tut. Und im Ende, im Anschluss, muss der Alte wohl auch noch ein paar Boten geschickt haben, ein paar Mal, die ihm so viel wie möglich davon nochmal bestätigen lassen sollten. Also, wenn das alles so stimmt und der Kerl will noch so viel alles erzählen, was sie ihm noch bei dem Besuch neulich mitgeteilt haben. Sogar Abschriften, Beglaubigungen, Skizzen haben sie mitgebracht. Quendan ist sichtlich beeindruckt vom Umfang der Dokumentation und auch von der Art und Weise, wie sie zusammengestellt worden ist. Die Inhalte nimmt er nur so halb wahr. Was soll's, das können die ihm am Ende selber erläutern. Nach Havena muss er dann also als nächstes. Dort sitzen die mit ihrer Abenteurergesellschaft. Das kann ja was werden. Aber wenn die Hälfte davon nur wahr ist und nicht nur zusammengesponnen und gut getarnt, dann würde Quendan das Gleiche doch glatt selbst einmal ausprobieren wollen. So muss er zurück. Er erstattet Bericht in Garrett und lässt sich dann aus Recherchezwecken erst einmal freistellen, um nach Havena zu reisen. Unterwegs noch ein Zwischenstopp zu Hause in Angbar und dann in Ruhe abwarten, was das Unterfangen denn so dann mit sich bringt. Und in Havena angekommen, da braucht er gar nicht lange zu suchen. An diversen Stellen und Tavernen in der Stadt hängen Gesuche an Anschlagstafeln und schwarzen Brettern aus, die arg sucht wagemutige Abenteurer, die sie in Dienst stellt und deren Schaden es natürlich nicht sein soll. Und das wiederum klingt irgendwie weniger episch, sondern eher nach vagen Floskeln und halbgaren Halbwahrheiten. Aber auf der anderen Seite, all dies nur, um jetzt zu kneifen? Ha, niemals. Im Hauptquartier der sogenannten Ark angekommen, findet er einen Halbelfen vor, in Büchern und Unterlagen am Schmökern, den er es gar nicht so recht wahrnimmt. Oder tut er lediglich so? Ja, bitte? Quendan Kurion, mein Name. Herold im Dienste der Stadt Garrett. Ich bin hier, um etwas mehr über die, na wie soll ich es am besten ausdrücken, Überraschungssieger des Kaiserturniers in Erfahrung zu bringen. Ah, seid gegrüßt, Quendan. Turnerin Elgewand von der Ark. Wie genau kann ich denn zu Diensten sein? Naja, nach dem, was ich alles vom alten Herrn von Hohenstein erfahren habe, könnte das eine längere Angelegenheit werden. Aber sagt, ist doch nur die Hälfte von dem wahr, was da von euch vorgebracht wurde. Nun, vielleicht nicht ganz alles. Aber am Ende ist es eigentlich auch nur Makulatur, was dem nicht entspricht. Wenn das wahrhaftig so ist, ich vernahm einigen Aushängen, dass ihr Freiwillige sucht oder so ähnlich, da würde ich mir doch gerne ein Bild von machen, wie sich dieses Abenteurerleben so wirklich anfühlt. Aha, ja, da seid ihr hier genau richtig. Die anderen sind momentan noch in der Stadt unterwegs, aber kommt doch später noch einmal vorbei. Dann können wir etwas mehr dazu austauschen, was bei uns aktuell so alles ansteht und was sich davon für euch in Betracht ziehen ließe. Geschweige denn, dass ihr die Möglichkeit erhalten solltet, euch vorab im Klaren darüber zu sein, was es denn heißt, Abenteurer zu werden, wenn auch nur vorübergehend. Und so traf der gute Quendan Kurion auf die aventurische Abenteuerrittergesellschaft und in was für Eskapaden er da nun demnächst hinein stolpert, bleibt abzuwarten. Seid gespannt und viel Spaß mit der neuen Reihe der Gesindeltruppe. Bis denn.